Dankeschön, Andreas. Gut, bevor ich zum Wort Gottes komme, ich freue mich auch sehr, die Manoharans hier heute im Gottesdienst zu sehen, mit dem frisch geborenen Silas. Alles ist gut gegangen. Wir hatten das ja auch schon im Infobrief veröffentlicht. Und schön, dass ihr da seid, dass Gott euch so gesegnet hat. Ganz süßer Kerl, den müsst ihr euch nachher mal angucken. Und an der Stelle auch mal der Hinweis, am 24. September hier im Gottesdienst haben wir die nächste Kindersegnung geplant. Das heißt, da werden wir den Silas segnen und dann auch manch andere, die das wünschen. Aber dann meldet euch bitte vorher bei mir an. Also wir segnen natürlich Neugeborene, aber auch solche Kinder. Manchmal kommen Leute auch später erst zur Gemeinde und haben schon Kinder, kleine Kinder. Die segnen wir auch gerne mit, dann meldet euch bitte bei mir an. Wie gesagt, 24. September haben wir dann die Kindersegnung. Gut, ich brauche den Drücker hier noch für die Präsentation. Und wir starten mit der Predigt. Wir sind in einer Reihe über Geben, Leben im Segen des Gebens. Schön, ne? So deutsch, Leben im Segen des Gebens. Und es ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir hier nicht irgendwie in einer gewissen Gesetzlichkeit unterwegs sind, obwohl natürlich gerade diese Gemeinde, wie auch alle Freikirchen, extremst abhängig sind von den freiwilligen Spenden der Mitglieder oder auch der Gäste. Trotzdem bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es immer gut ist, wenn wir von Herzen her berührt sind, wenn wir sagen, ich möchte gerne geben, ich will etwas geben. Und dass es nicht über der Schiene des schlechten Gewissens läuft oder des moralischen Drucks. Weil das kennen wir alle, mehr oder weniger, so durch Silvestervorsätze, wo man sagt, boah, ich muss unbedingt abnehmen und Silvester dann das große Versprechen und ab jetzt, ja, werde ich dann ganz gesund meine Diät halten und abnehmen. Ja, wer hat das nicht schon versucht oder manche, die vom Rauchen versuchen, freizukommen. Wenn das irgendwie auf dieser Schiene ist, dann hält das so ein paar Tage, wenn man sich so richtig anstrengt. Aber irgendwann merkt man wieder, oh nee, und dann fehlt die Motivation. Das ist alles so schwierig und so anstrengend. Unser Glaube, der christliche Glaube, basiert darauf, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und unsere Motivation hat einen Namen, Jesus. Und diese Motivation ist zutiefst begründet in dem, dass wir ihn erkannt haben, wie er wirklich ist. Er ist nicht der, der rumläuft mit dem moralischen Zeigefinger, sondern der, der sein Leben für uns gegeben hat, wie Andreas das schön formuliert hat, der uns Wert gegeben hat, dadurch, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wenn das tief innerlich ankommt, durch den Heiligen Geist geschieht das, wir können auch darum bitten, dann passiert eine Verwandlung unseres inneren Menschen, dann passiert eine Verwandlung, dass wir nicht sagen, ich muss geben, ja, ich muss ja die Gemeinde erhalten mit meinen Spenden. Nein, dann ist das total umgedreht, dann ist das, ich möchte, ich will, ich darf das Reich Gottes fördern. Ich glaube, ich habe das schon mehrfach mal erzählt, dieses Erlebnis, das ist mir ganz tief drin. Als ich Student war, Theologiestudent, da war ich auch in einer Art Bewegung von verschiedenen Kleingruppen. Wir waren Leute, die ja, Gott gesucht haben, wir haben Lobpreiszeiten gehabt, wir haben füreinander gebetet, innere Heilung und so das Ganze, so als Jünger Jesu gemeinsam unterwegs. Und der Leiter meiner Gruppe, der hat sich so reingehängt und er hat uns so gedient, der hatte da einen Vorsprung in gewissen Bereichen und er hat sich so reingehängt. Und irgendwann mal, nach längerer Zeit, bat er mich um einen kleinen Gefallen, etwas aus der Stadt mitzubringen. Und in meinem Herzen war eine Riesenfreude, das tun zu dürfen, weil er hat sich so investiert in mein Leben und auf einmal war die Chance, ihm in gewissem Sinne etwas zurückzugeben, ja, ihn zurückzulieben. Und das ist mir bis heute so ein Beispiel, dass das eigentlich die Quelle unseres Gebens sein sollte, dass wir Jesus erkannt haben. Dass wir sagen, so ist Jesus und das hat er für mich getan. Jesus, darf ich dir dienen? Darf ich spenden? Darf ich geben? Ich möchte so gerne dich fördern. Ich möchte uns als Ausgangstext heute Lukas 7, die Verse 36 bis 50 vorlesen. Und hier geht es um Jesus und hier geht es besonders um zwei Menschen. Der eine heißt Simon und die andere Person, eine Frau, da wissen wir gar nicht, wie sie heißt. Und hier finden wir genau diesen Unterschied in den Herzen dieser Menschen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie sie Jesus sehen. Lukas 7, Abvers 36. Ich lese heute nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ich möchte da uns ein bisschen Hintergrundinfos geben zu den damaligen Gebräuchen, denn dann leuchtet dieser Text noch viel klarer auf. Es ist ja so, dass wenn man einen Gast einlädt, so wie Simon das damals gemacht hat, übrigens war das in einem Haus, so mit einem offenen Innenraum, und es war üblich, was bei uns heute oft ganz anders ist, dass das Ganze nicht eine geschlossene Gesellschaft war, sondern da konnten auch Menschen dazukommen, die sich so am Rand dazustellten. Und so muss auch diese Sünderin, wie sie auch im Text bezeichnet wird, dann irgendwie dazugekommen sein. Und sicherlich hatte diese Frau vorher schon von Jesus gehört. So wie ist es heute, wenn wir Gäste begrüßen, ja? Es klingelt an der Tür, wir gehen hin, wir geben die Hand oder vielleicht eine Umarmung, kommt darauf an, wie vertraut wir sind. Wir bieten einen Sitzplatz an, wir fragen, was der Gast trinken möchte und das eine oder andere auch noch. Und damals gab es auch solche Sitten und Gebräuche, die waren nur ein bisschen anders, und das muss man verstehen, um wirklich auch die Tiefe des Textes zu verstehen. Denn Simon war nun ein reicher Mann, ein frommer Mann, ein Pharisäer. Er hatte schon einen Respekt vor Jesus, er hat ihn Prophet genannt und er hat ihn Meister genannt. Aber das Entscheidende fehlte ihm natürlich, er hat nicht gesehen, dass es der Sohn Gottes war. Aber trotzdem wäre es doch normal gewesen, dass er diesem Gast, den er auch eingeladen hat, dass er diesem Gast so begegnet, wie es sich gehört. Und wie war das damals? Nun, damals war das so, da es ja noch keine asphaltierten Straßen gab, es gab vielleicht so ein paar Kopfsteinpflaster schon da von den Römern, aber die meisten Wege und Straßen waren ja einfach staubige Wege. Es war auch nicht so, dass die Autos jetzt durch die Abgase, die man gar nicht sieht, so die Umwelt belasten, sondern es gab dann eher sichtbare Verunreinigungen auf den Wegen, von den Eseln, von den Pferden, und da lag so manches rum. Also, was will ich sagen? Wenn man da zu Fuß war, und das waren ja nun mal die allermeisten, dass man zu Fuß unterwegs war, dann hatte man ganz schmutzige Füße, um das mal höflich auszudrücken. Und deswegen war es üblich, dass wenn man in ein Haus eingeladen war, dass dann einem die Füße gewaschen wurden. Das war notwendig. Und wenn das Reiche waren, dann hatten die Sklaven, die diesen Dienst getan haben. Wenn man eine besondere Ehre ausdrücken wollte, dann hat man sogar das selber gemacht. Oder das Mindeste war, dass man eine Schüssel hingestellt hat mit Wasser und mit einem Tuch, sodass der Gast, der kam, sich selbst die Füße waschen konnte. Außerdem war es üblich, zur Begrüßung einen Kuss zu geben. Das ist ja nun bei uns in der deutschen Kultur ein bisschen anders, aber wenn man nach Südeuropa geht, nach Portugal, Frankreich etc., dann kennen wir das auch, müssen wir uns manchmal daran gewöhnen, dass auch Leute, die sich nicht sehr vertraut sind, sich mit einem Kuss begrüßen. Und dann ist es so, dass es damals auch nicht Deodorants und all diese anderen Kosmetika gab, aber gerade in Israel war es ja auch heiß, war es üblich, Öl anzubieten, womit man sich erfrischen konnte. Ja, am besten noch gut riechendes Öl, das war noch die etwas höhere Stufe, und dass man so seinen Kopf auch damit etwas abkühlen konnte und auch einen besseren Duft verleihen, denn man hat geschwitzt, das ist nun mal so da in der Kultur. Und nun stellen wir uns das nochmal vor. Simon lädt eine ganze Gesellschaft ein, lädt Jesus ein, in gewissem Sinne als Ehrengast, und diese Frau, deren Namen wir nicht kennen, ist auch dabei, sie kommt so dazu. Und diese Frau hat schon etwas von Jesus erkannt. Und jetzt sieht diese Frau, was da passiert mit Jesus. Er bekommt kein Wasser, um seine Füße zu waschen. Er bekommt keinen Kuss von dem Gastgeber, der ihn eingeladen hat. Und er bekommt kein Öl, womit er sich erfrischen könnte. Die Frau kann das kaum aushalten. Diese Frau hat nämlich schon etwas von Jesus erkannt, und zwar das Entscheidende erkannt, dass das ihr Retter sein könnte. Und sie hält das kaum aus. Die wahrscheinlich ja eine Prostituierte war und von daher ganz viel Erfahrung hatte mit Demütigung und mit Verachtung. An dieser Stelle sei mal gesagt, da gibt es ja manchmal so einen Irrglauben bis heute. Ja gut, die Frauen verdienen damit ihr leichtes Geld. Also wer sich mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigt, und wir hatten auch hier vor einiger Zeit eine Veranstaltung im Rahmen der Evangelischen Allianz. Ich sage nur mal das Stichwort Zwangsprostitution. Und es gibt da sehr furchtbare, erschreckende Dokumentationen, die aber doch gut sind, um da mal hinter die Kulissen zu schauen. Also dass Frauen das freiwillig machen, das ist nahezu ausgeschlossen. Da gibt es ganz, ganz große Nöte dahinter, dass Frauen als Prostituierte arbeiten. Und auch diese Frau hat das sicherlich nicht gemacht, weil ihr das gefallen hat, sondern weil da Nöte dahinter waren. Und diese Frau hat tagtäglich erlebt, dass sie nichts wert ist, so wie Andreas das schön eingeführt hat heute. Diese Frau, was war ihr wert? Naja, das, was die Freier dann bezahlt haben. Eine dunkle Welt, von der wir kaum reden möchten, die aber sehr real ist bis in der heutigen Zeit. Diese Frau wusste, was Verachtung ist. Diese Frau wusste, was es bedeutet, wenn man nur benutzt wird. Diese Frau wusste, was Demütigung ist. Und als sie nun dabei ist, wie Jesus, den sie irgendwie liebte, weil sie hatte ihn irgendwie schon erfahren, sie hatte schon was gehört von ihm, und sie erlebt, und es geht ihr so durchs Herz, und sie sagt, was machen die mit Jesus hier? Und sie hält das nicht aus. Und sie hat ihren größten Schatz mitgebracht, den sie hatte. Ja, neben der Kleidung und vielleicht Bürsten und was Frauen so haben und dann eben Prostituierte, war es dann ganz besonders eben das Parfüm, das Öl. Das war eigentlich der größte Schatz, den sie hatten, und das hat diese Frau mitgebracht. Und wie wir gelesen haben, hat sie eigentlich dann all das getan, um Jesus diese Ehre und Würde zu erweisen, die ihm gehört. Sie war bereit, alles zu geben, und das hatte gar nichts mit irgendeinem Zwang oder so zu tun. Ihre Liebe hat sie angetrieben und motiviert. Sie konnte gar nicht anders, als Jesus die Liebe zu zeigen. Und sie gab alles, was sie hatte. Im Grunde genommen hat sie dadurch, dass sie das Salböl dann komplett auf Jesus ausgegossen hat, im Grunde genommen hat sie damit auch einen Schlussstrich unter ihrem Beruf gezogen, denn ohne dem konnte sie ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Hier hat eine Person, eine Frau, die so wenig Achtung hatte, die Wende ihres Lebens vollzogen und hat alles auf die Karte Jesus gesetzt. Ich möchte euch fragen, was ihr seht. Ich hoffe, dass das technisch gut genug ist. Das ist ein Bild. Und ich möchte mal kurz reinfragen, was seht ihr hier auf diesem Bild? Eine Frau? Sehen wir alle eine Frau? Nein? Bitte? Was ist denn das andere? Ja, und was ist das andere? Okay, hier wird gesagt, da sieht jemand einen Mann, der etwas spielt. Ja? Wie? Saxophon, ja. Ganz genau, das ist der Gunther. Okay, das war jetzt ein Insider für alle Gäste. Wir haben in unserer Gemeinde einen jungen Mann, Gunther, der kann Saxophon spielen, was er auch manchmal tut hier. Ja, in der Tat, das ist so eines dieser typischen Bilder, optische Täuschung. Wenn man hinschaut, das ist ja so, wenn man jetzt nicht weiter darüber nachdenkt, schaut mal hin, man sieht etwas, sagt sich, okay, ich sehe, dass das eine Frau ist. Oder andere, interessanterweise, sehen nicht die Frau, die schauen dahin und sagen, ist klar, da ist ein Mann und der spielt gerade Saxophon, ist doch logisch. Es gibt ja ähnliche Bilder, das mit der jungen und mit der alten Frau, das kennt ihr wahrscheinlich, sehr verbreitet. Die Frage ist, was siehst du? Und dieses Bild will uns helfen, ein bisschen tiefer einzudringen in das, was Jesus hier eigentlich gemacht hat. Denn Jesus hat ja die Frage gestellt, siehst du diese Frau? In dieser Szene mit dem Simon, dem Pharisäer, den Jesus übrigens auch liebte, es ist hochinteressant, auch in der Hinsicht den Text zu betrachten und zu sehen, dass Jesus ja nun nicht, obwohl Simon gegen alle Regeln der Kunst, ja, der Gastgeberkunst verstoßen hat, das war eigentlich ein Affront. Ja, Jesus hätte gut einfach seinem Ärger auch Luft machen können und den mal so richtig auflaufen lassen und Simon bloßstellen in dieser Runde. Aber er fragte ihn, siehst du diese Frau? Und erzählt ihm dann ein Gleichnis, das ihn allmählich dahin bringt, dass Simon auch zur Selbsterkenntnis kommt, das war das Ziel, und zur Jesuserkenntnis kommt, das war das Ziel. Es ist ja eine Predigt über das Geben. Und das ist, wie ich eingangs schon sagte, für mich der tiefste Schlüssel, auf den es ankommt. Die Frage des Gebens hängt damit zusammen, was wir sehen. Und ich meine das gesunde Geben, das fröhliche Geben. Im Korintherbrief heißt es mal, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nun gut, wir wissen, Gott liebt die ganze Welt, er liebt jeden Menschen, er liebt auch die mürrischen Geber, ja, in diesem Sinne. Aber wir dürfen das mal so auslegen und verstehen, Gott freut sich, wenn jemand fröhlich gibt. Das kennen wir übrigens alle auch, da sind wir alle genauso. Ja, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe da im Infoblatt gelesen, du hast heute Geburtstag, ich schenke dir das. Es fällt mir ganz schwer, aber eigentlich möchte ich das auch gar nicht, aber ich schenke dir das. Das muss man so machen, weil du hast Geburtstag. Wir sagen, oh, weißt du, darfst du gern behalten. Wie ist es, wenn wir geben, wenn wir Gott geben? Wie ist es, wenn wir das Reich Gottes fördern mit unseren finanziellen Mitteln? Mit welcher Haltung tun wir das?
Oh, ich habe gehört, man muss den Zehnten geben. Okay Gott, hier hast du den Zehnten.
So, was passiert da in Gottes Herzen? Da ist was ganz schief gewickelt. Da ist etwas ganz anders, als es ursprünglich gedacht war. Und wenn jemand sagt, ja gut, aber dann ist es wenigstens alttestamentlich. Nein, auch im alten Bund war das nie der Plan von Gott, dass Gott sagte, okay, hier ist der Zwang, den ich euch auferlege, ihr müsst mir bezahlen. Übrigens, wenn ihr mir nicht bezahlt, habe ich kein Geld, kann ich gar nicht die Welt regieren. Wir merken schon an diesen Gedankengängen, wie abstrus das ist und wie falsch das ist. Auch im Alten Testament sehen wir, dass die Aufforderung, die Gebote, ja, auch der Zehnte und die Opfer, und da gibt es ganz viele Opfer, dass Gott immer sich gewünscht hat, dass sie es gerne und freiwillig tun. Warum? Weil... Und da gibt es immer zwei große Begründungen. Er der Schöpfer von Himmel und Erde ist, also wir verdanken ihm ja überhaupt unsere Existenz. Und weil er sie befreit hat aus dem Sklavenhaus Ägypten. Darauf bezieht Gott sich immer wieder und er sagt, ihr hattet doch um Hilfe gerufen, ich habe euch befreit mit Zeichen und Wunder. Ihr hattet keine Chance gegen die Übermacht Ägypten, aber ich habe euch befreit und ich habe euch rausgeholt. Und das ist immer die Basis, an die wir auch erinnert werden müssen. Wir wurden befreit aus dem Sklavenland der Sünde und dem Sklavenland des Todes. Das ist doch der Kern unseres Glaubens. Und wir brauchen da Erinnerung und Auffrischung. Deswegen feiern wir auch einmal im Monat das Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Und es ist gut, wenn wir tagtäglich uns daran erinnern und das wirklich durch den Geist Gottes lebendig in uns ist, weil dann ist die Frage des Gebens nicht, ja, wie viel muss ich denn geben, dass ich gerade noch im Segen bin? Wo ist denn da so der Rahmen? Und beim Zehnten muss ich jetzt den Bruttozehnten geben oder muss ich den Nettozehnten geben? Das sind alles ganz komplizierte und schwierige Fragen, wo wir eigentlich sagen können, kannst du bitte zurückkehren zum Kern der Sache? Glaubst du an Jesus und brauchtest du ihn als Erlöser? Was siehst du? Simon, der Pharisäer, hat diese Frau so gut wie gar nicht wahrgenommen. Was siehst du? Jesus hat diese Frau gesehen als ein sehr wertvolles Geschöpf Gottes, als eine Person, die seine Liebe braucht, als eine Person, die Rettung braucht. Er hat diese Frau angesehen mit Augen der Liebe, wie er jeden Menschen anschaut mit Augen der Liebe. Und wie oft ist es, dass wir noch Heilung und Erlösung innerlich brauchen, weil wir Unterschiede machen. Wir sehen manche Menschen und denken, wunderbarer Mensch, mit dem würde ich gerne mal zusammen sein. Herrlich, ach schön, wenn ich den mal einladen könnte. Und dann sehen wir andere Menschen und denken gar nicht richtig drüber nach. Wir nehmen sie gar nicht als Menschen, als Geschöpfe Gottes wahr. So war das bei Simon. Deswegen fragt Jesus, wen siehst du? Die Frage unseres Gebens hängt damit zusammen, was wir sehen. Wie sehen wir die anderen? Sehen wir sie als Geschöpfe Gottes? Und sehen wir sie als Menschen, die Jesus brauchen? Ich hatte jetzt kürzlich auch wieder ein Gespräch, wo Menschen, Gäste hier unsere Gemeinde besucht haben, sich interessiert haben hier für unsere Gemeinde. Und ich habe ein bisschen erklärt und ich habe gesagt, es gibt eine Sache, das ist das Größte und Wichtigste in unserer Gemeinde. Ich frage jetzt mal rein, was ist das? Dass wir Menschen lieben, das ist richtig. Ein bisschen zugespitzter. Gut, Jesus, klar, Antwort ist immer richtig. Aber es ist auch so eine Frage nach dem größten Auftrag, den wir empfinden als Gemeinde. Die Vision unserer Gemeinde. Menschen zu Jünger machen, danke Gunther. Und womit fängt das an? Sie zu lieben und ihnen von Jesus weiterzusagen, dass wir ihn gefunden haben und dass sie ihn auch brauchen. Wir sagen das ja oft so zusammengebündelt in einem anschaulichen Begriff. Wir sind ein Rettungsboot. Weil unser Blick ist, dass Menschen verloren sind ohne Jesus. Wir alle sind dankbar, dass wir Jesus haben für unser Leben hier und erst recht für die Ewigkeit. Und wir leben in einem Land, wo man sagen kann, vielleicht circa mal so über den Daumen 1% unserer Mitmenschen in Deutschland haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist eine riesen Not. Leider ist das nicht immer so ein Drängen in uns, weil leider sehr viele Menschen in unserem Land zugetextet und zugepackt sind und einige Bedürfnisse befriedigt werden und immer wieder neu befriedigt werden, sodass sie diese wichtigste Frage oft gar nicht stellen. Das passiert oft erst in Krisenzeiten. Gott liebt es nicht, Menschen in Krisen zu schicken, aber er liebt es noch weniger, dass Menschen nie in Kontakt mit ihm kommen. Deswegen lässt er Krisen zu, weil dann die Menschen sich öffnen. Und wir als Gemeinde haben gesagt, das ist unser Auftrag. Wir wollen nicht uns selbst genügen. Wir wollen nicht sagen, Mensch, schön, dass wir gerettet sind, warten wir mal, bis Jesus wiederkommt. Und das ist reicht doch. Nein, die Liebe Christi drängt uns. Wir wollen das Evangelium verkündigen, auch wenn wir dadurch Nachteile kriegen, auch wenn wir dann irgendwie einen Preis dafür bezahlen müssen. Aber die Liebe Christi drängt uns, weil Christus hat uns gerettet und wir wissen, jeder braucht Jesus. Und das möchte ich verknüpfen. Ich möchte dich fragen, wie siehst du die anderen? Siehst du die anderen als Menschen, die Jesus brauchen? Wenn du sagst, ja, das ist doch die größte Not, das ist doch das Wichtigste. Ja, dann bitte hilf uns doch und unterstütz diese Gemeinde, weil das ist unser Auftrag, den wir leben. Wir verkündigen das Evangelium, wir versuchen alles, wir machen Alpha-Kurs, ja, wir versuchen, dass die Gottesdienste so sind, dass auch Gäste sich wohlfühlen. Wir haben Kleingruppen, in denen wir beten für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir haben eine Tochtergemeinde gegründet in Nettetal und das soll auch nicht die letzte sein, weil dieser Landstrich, wenn man mal guckt von hier, also ich liebe Landkarten und jetzt bin ich fast 4 Jahre hier, und ich sehe das als einen Auftrag, wenn man mal vom Rhein bis Holland guckt und schaut, wo gibt es Gemeinden, wo Jesus verkündigt wird, wo man wirklich Jesus kennenlernen kann, dann ist das wirklich armselig. Deutschland ist Entwicklungsland, wir sind dritte Welt. Ich möchte es mal ein bisschen auf den Punkt bringen, ein bisschen noch auf die Spitze, weil wir das sonst selten so hören. Wir denken, es geht uns doch gut, wir sind eine führende Wirtschaftsnation und so weiter. Ja, ich bin für diese Dinge auch dankbar. Aber ich möchte euch mal fragen und vielleicht mit einem anderen Bild noch veranschaulichen. Wann ist eigentlich ein Gebiet erschlossen, dass man sagt, hier ist ein Gebiet und wenn ich jetzt überlegen würde, wo ziehe ich mit meiner Familie hin, wo möchte ich wohnen, so was brauche ich? Naja, also ich bin schon froh, wenn ein Krankenhaus in der Nähe ist, oder? Ist doch gut. Und eine Feuerwehr ist auch gut, oder? Ja, und vor allen Dingen eine Schule für die Kinder oder Kindergarten. Gut, wenn wir dann noch eine gute Autobahn haben und es nicht so weit zum Flughafen ist, sind auch noch mal Vorteile. Und vor allen Dingen, dass man gut einkaufen kann. Merken wir mal daran, wie wir denken und wie wir ticken, wann wir sagen, hier ist ein Gebiet erschlossen und hier kann man gut wohnen. Ich finde, es fehlt etwas extrem Wichtiges in dieser ganzen Auflistung. Gibt es da irgendwo eine Gemeinde, wo ich Geschwister habe, wo ich zusammen Jesus anbeten kann, wo ich ermutigt werde durch die Predigten, wo ich Lehre bekommen kann, wo ich Kleingruppen habe, wo Älteste sind, die für mich beten, wenn ich da Not habe, die mich fördern in meiner Ehe und meinen anderen Lebensbereichen, wo ich heiraten kann, wo meine Kinder auch was von Jesus hören und in diesen Wegen wachsen? Gibt es da so eine Gemeinde? Und wir wollen nicht uns selbst genügen. Wir wollen nicht sagen, ja prima, wir haben doch eine. Ist doch gut. Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Wir wollen nicht einfach, ja, hier sagen, ist doch gut, wenn ich alles habe, ist doch gut. Nein, es ist eine Riesennot in ganz Deutschland. Aber hier so dieses Gebiet, jemand hat mal, ein Kollege von mir hat mal gesagt, der eine Zeit lang in Düsseldorf Pastor war, also soweit er das mal erforscht hat, hat es in der von hier am Niederrhein, so Richtung Holland, noch nie eine Erweckung gegeben. Das mit einer Erklärung. Erweckung bedeutet, dass eine zeitliche Phase, einen Segen, den Gott schenkt, in der sehr viele Menschen zum Glauben kommen. Das ist mal ganz platt jetzt, was Erweckung bedeutet. Und das hat es gegeben in Wuppertal, das hat es gegeben in Bielefeld, im Siegerland, in vielen Gebieten Deutschlands, in Baden-Württemberg, überall gibt es so Gegenden, da hat es früher Erweckung gegeben und das ist die Erklärung, warum es da jetzt auch immer noch viele Gemeinden gibt. Manche sind zwar auch müde und eingeschlafen, aber es gibt doch eine Menge Gemeinden. Du kannst dahin und selbst auf Dörfern findest du eine Gemeinde, wo du hingehen kannst, wo Menschen sind, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Aber der Niederrhein hat das so nie erlebt und deswegen gibt es so wenig Gemeinden. Aber wir als Leitung der Gemeinde und ich, als ich mich hier vorgestellt habe, habe gesagt, das wird mir keine Ruhe geben. Dafür möchte ich leben, dafür möchte ich beten, dafür möchte ich glauben. Und deswegen haben wir in Nettetal Gemeinde gegründet. Und das ist richtig viel Arbeit und das ist anstrengend. Und wir wissen vom Vinod, wir haben es ja in einer Mitgliederversammlung auch mal gesagt, er ist wirklich jetzt an so einem Scheidepunkt. Er kann nicht den vollen Job noch machen, säkular, und auch noch da jetzt der Leiter vor Ort sein. Das ist im Moment echt ein Druckpunkt. Und da möchte ich einfach mal sagen, wir brauchen finanzielle Unterstützung. Wenn du sagst, ich sehe die anderen, so wie Gott sie sieht, dann siehst du Menschen und sagst, wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Und dann sagst du, darf ich da Teil davon sein? Darf ich was spenden? Darf ich das unterstützen? Steht dir, das ist eigentlich das gesunde Denken. Und nicht das Denken von Simon, ja, der irgendwie schon wusste, er braucht Gott und so, dem vielleicht so ein bisschen vergeben war, wie Jesus in diesem Gleichnis gesagt hat. Aber er hat gesagt, guck dir die Frau an. Siehst du diese Frau? Kannst du erahnen, warum sie das tut? Warum sie das Größte, was sie hat, mir schenkt und mich segnet? Kannst du das irgendwie verstehen? Das nennt sich Liebe. Liebe zu Jesus. Das ist der Kern, um den es geht. Ich habe ja in dieser Predigtreihe auch schon über den Zehnten gesprochen. Das kann man sich gerne auch nochmal anhören, wenn man das möchte. Wir glauben, dass das eine gute Richtlinie ist. Ich habe letzte Woche über den Geist des Mammon gesprochen, der uns wegfegen will und wegreißen will, sodass wir dann, wenn wir dem erliegen, wirklich die Tränen abgewischt kriegen müssen, wenn wir im Himmel oben ankommen, vielleicht wie durchs Feuer gerettet, ja. Ich sage nicht, dass man verloren geht, wenn man keinen Zehnten gibt. Das wäre abstrus. Nein, nein, nein. Aber ich möchte zurückführen zu diesem Kern. Liebst du Jesus? Ist sein Anliegen dein Anliegen? Weißt du, was er für dich getan hat? Simon brauchte Jesus nicht. Er hat ihn eingeladen, vielleicht so ein bisschen so wie so ein Stargast. So, ja. Jesus hatte schon eine gewisse Popularität und dann kannst du auch andere einladen. Brauchst du Jesus? Immer noch? Bist du dankbar, dass er alles gegeben hat für dich? Ich bin so dankbar, ich war so verloren. Mit 18 Jahren war ich total verloren. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich hatte kleine Drogenerfahrungen, leichte Drogen, und ich hatte Gedanken an Selbstmord. Ich will es nicht übertreiben, ja, das ist nicht, also ich lüge nicht, es war jetzt aber nicht, dass ich da kurz davor stand, von der Brücke zu springen, aber mein Leben war total sinnlos. Wie dankbar bin ich für Gundel aus meiner Schulklasse, die mir von Jesus erzählt hat, und ich war ein skeptischer Atheist. Sie ist erstmal ein paar Mal vor die Wand gelaufen, aber sie hat weiter für mich gebetet. Und Jesus kam in mein Leben und er hat mich gerettet. Und ich bin so dankbar für Jesus. Und ich bin dankbar, dass ich Pastor werden durfte. Das hat er bestimmt. Und ich darf ihm dienen, seiner Gemeinde dienen, mit dieser Leidenschaft. Jesus, die Menschen brauchen dich. Die Reichen, die alles haben, denen es gut geht. Simon, der braucht dich, weil er auch diese Leere in sich hat. Und die Kaputten brauchen Jesus. Jeder braucht Jesus. Und das ist unser Auftrag und das kostet Geld. Und das möchte ich gerne in unsere Herzen bringen, dass du sagst, ich trachte nach dem Reich Gottes und er wird mich versorgen. Ich sehe die anderen als Menschen, die Jesus brauchen. Und das ist Auftrag dieser Gemeinde. Wie siehst du dich selbst? Du siehst dich als erlöster Sünder. Du bist befreit durch Jesus. Und du bist dankbar dafür, so siehst du dich. Und deswegen aus Dankbarkeit sagst du, so wie ich damals diesem Studenten helfen durfte, ich durfte ihm was aus der Stadt mitbringen, ich habe mich gefreut darüber. So freue ich mich, dass ich Jesus geben darf. Das hätte er ganz anders machen können. Und wir haben auch manchmal so Menschen, eigentlich tolle Menschen, die haben aber alles. Und du hast das Gefühl, wenn ich denen was schenke oder nicht, macht keinen Unterschied, die haben schon alles. Und das ist schade, weil dann fehlt eine Ebene der Beziehung, es fehlt eine Ebene, wo man Liebe austauscht. Übrigens hat mir mal eine sehr reiche Frau gesagt, die in meiner Heimatgemeinde in Gunschüttel war, die hatte wirklich alles, Haus mit Schwimmbad, alles. Ein Fahrstuhl sogar in ihrem Haus. Privathaus mit Fahrstuhl. Ja, Fabrikbesitzerin. Und sie hat mir mal gesagt, ich habe sie öfter besucht, als sie dann krank war, schon älter war. Und ich habe ihr da manchmal ein kleines Geschenk mitgebracht. Und sie hat mir irgendwann mal gesagt, Carsten, ich möchte dir jetzt mal sagen, ich freue mich riesig, wenn du mir so ein Geschenk mitbringst. Ich könnte mir davon Tausende auch selber kaufen, aber das wäre nicht dasselbe. Sondern das ist ein Ausdruck deiner Liebe und das empfange ich und das nehme ich. Lieben wir Jesus? Ist unser Geben, auch unser Spenden, Ausdruck dessen, dass wir sagen, Jesus, du brauchst es eigentlich nicht. Dir gehört die ganze Welt. Du kannst Wunder tun. Du kannst sprechen und dann ist einfach alles da. 5000 Brote, gar kein Problem für dich. Aber ich darf dich lieben und mein Herz in dein Reich investieren. Danke, Jesus, dass ich das darf. Danke, Jesus, dass ich das darf. Das ist die Grundlage gesunden Gebens. Das ist der Segen des Gebens. Du gibst und du weißt, es ist ein Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Das ist, worum es geht. Wie sehen wir Jesus? Ist er dein Erlöser, dein bester Freund, der Geliebte deiner Seele, heißt es mal. Im Alten Testament gibt es auch ein wunderbares Lied drüber. Der Geliebte meiner Seele. Und das ist für mich so wichtig. Das ist, wo ich immer wieder hin will. Dass ich dahin immer wieder zurückkehre. Die Bibel nennt das zurück zur ersten Liebe. Und dann ist dieser ganze Staub und dieses ganze Gesetzliche und diese Fragen, wo sind die Grenzen, wie viel muss ich gerade noch geben, dass ich noch im Segen bin und so, die sind alle total unwichtig. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Spenden und ich empfange auch, was du mir gibst. Ich predige hier gerade nicht, dass du jetzt irgendwie alles ausschütten musst, es sei denn, der Heilige Geist macht dir da einen besonderen spricht dich da besonders an, gibt es manchmal so, ja. Aber der Regelfall ist, dass Jesus doch sagt, liebst du mich, meine Gemeinde, mein Reich, dann sei Teil davon, auch durch das Geben. Und übrigens, ich segne dich auch so sehr und ich liebe dich und ich werde deinen Mangel ausfüllen. Gut, ihr Lieben, wie immer hatte ich sehr viel vorbereitet. Ich möchte damit auf die Zielgerade kommen, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Es gibt hier ein Gebet von Paulus und es ist interessant, dass er das formuliert hat für Christen. In Epheser 1 heißt es, ab Vers 17, ich bete darum, dass Gott, der Herr unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Gläubigen, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jesus, öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen und sehen und immer wieder frisch und immer noch mal tiefer, damit wir Menschen geben werden, die gerne geben. Amen. Amen. Dann würde ich gerne ein Lied, dass wir gemeinsam ein Lied singen, bevor wir dann jetzt gleich auch das Abendmahl zusammen feiern wollen. Diesen Jesus, der dich einlädt und sagt, wenn du an mich glaubst, bereit bist, deine Sünden mir zu geben und dein ganzes Leben. Ob du so eine Frau bist wie in diesem Text oder ein Mann, der ganz viel auf dem Kerbholz hat. Oder ob du ein Simon bist, dem es eigentlich super geht, der alles hat, aber wenn er ehrlich ist, andere Menschen manchmal ganz schön verachtet, die Nase rümpft. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, lass dich heute lieben von ihm, begegne ihn während dem Abendmahl. Amen.